Mainframe. What the heck? Der Enterprise Transformation Podcast mit Heidi Schmidt von PKS, Tobias Leicher von IBM und immer wieder spannenden, wechselnden Gästen aus der Mainframe-Community.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Schnapstal-Folge von dem Mainframe What the Heck Podcast mit der Heidi und dem
Tobi. Hi.
Tobi. Hallo Tobi. Und ich freue mich, dass wir heute wieder einen Gast haben, der tatsächlich auch schon mal bei uns war, der Marc Bauer, Geschäftsführer der Living Mainframe. Hallo Marc.
Hallo Heidi, hallo Tobi, freut mich hier zu sein.
Ja, und ihr habt ja auch ein ganz ordentliches Wachstum bei eurer Firma hinter euch. Du warst tatsächlich zu Beginn unseres Mainframe What the Heck Podcasts schon mal bei uns, hast damals die Living Mainframe, eure Unternehmenszweck und eure Vision vorgestellt. Und da wäre es sicher schön, wenn du uns heute ein Update gibst, wo ihr heute steht als Firma, was aktuell eure Schwerpunktthemen sind.
Ja klar, sehr gern. Also seit dem letzten Mal sind wir jetzt auf mittlerweile 11 Leute gewachsen, also werden immer größer. Helfen nach wie vor Mainframe-Kunden, ihre Systeme fit zu halten. Also wir machen Modernisierung auf der Plattform, nicht runter von der Plattform, weil wir glauben, dass die Plattform und auch die ganzen Dinge, die in letzter Zeit so im Unix System Service passiert sind, massiv dabei helfen können, einen guten ZOS-Betrieb sicherzustellen und gute Experience für die Benutzer zu schaffen. Und da helfen wir unseren Kunden bei, das zu realisieren. Genau das machen wir. Und da haben wir jetzt gute Verstärkung bekommen im Team. Und wie gesagt, sind da jetzt auf 11 Leute angewachsen. Und,
wow.
Ja. Und beschäftigen uns in dem Zusammenhang natürlich auch viel mit KI, um das Thema mal aufzugreifen, weil wir halt glauben, dass was da jetzt mit KI passiert und den Large Language Models passiert, durchaus einen wunderbaren Beitrag dazu leisten kann, die Systeme noch besser zu betreiben, noch besser zu verstehen und insgesamt halt darauf einzahlen kann, Mainframe-Systeme fit und vital zu halten.
Ja. Ja, und ich glaube, das ist ja jetzt ein wichtiger Punkt. Da müssen wir mal tiefer einsteigen, denke ich, weil wir hören ja eher aus dem Markt im Moment dann oft so die Vision, oh, jetzt gibt's KI und die kann uns ja dann helfen, das ganze alte Zeugs abzulösen. Ich habe verstanden, ihr seht das eher genau andersrum, dass es quasi KI jetzt auch ein guter Enabler nochmal ist, um die Plattform wieder gut unter Kontrolle zu bringen und diese Sorgen und Nöte, die die Kunden teilweise umgetrieben haben, eher abzuschwächen und die Plattform dadurch zu stärken. Ist das richtig?
Ja, total. Wir sehen relativ viele Ablösevorhaben, die dadurch motiviert sind, dass die Kunden ihren Code nicht mehr verstehen, Angst haben, keine Entwickler mehr zu finden oder Sorge haben, keinen Nachwuchs mehr zu finden, der die Maschinen betreiben kann. Und für all diese Probleme denken wir, bietet KI ganz gute Ansätze, um sie abzuschwächen, sodass ein kompletter Plattform- oder Sprachwechsel gar nicht mehr notwendig ist, um wieder die Kontrolle zurückzubekommen. Weil KI kann genauso gut beim COBOL-Programmieren oder beim REX-Programmieren helfen, wie die das bei Java oder Python kann. Und genau, da denken wir, dass das KI einen guten Beitrag leisten kann, ohne jetzt direkt die ganze Plattform in Frage zu stellen.
Was sind da aus deiner Sicht eben, du hast jetzt gerade gesagt, Code zu verstehen, würdest du sagen, das ist eben so ein typischer Einsatzzweck, mit dem ihr vielleicht auch experimentiert oder schon gute Erfahrungen gemacht habt, quasi Code wieder verständlicher zu machen? Würdest du sagen, das ist so ein ganz offensichtlicher Use Case, der auch jetzt schon funktioniert?
Genau, also wir haben da auch ein kleines Werkzeug entwickelt, das Code Revive, das zur Aufgabe hat, COBOL-Code nachzudokumentieren und über die Dokumente, die dann rauskommen, eine Suchmaschine zu legen, damit wir dann, wenn wir tausende Module haben, die ja Mainframe-typisch irgendwie kryptische Namen haben, wir haben ja nur 8 Zeichen für die Bezeichnung von Modulen, uns da drin dann wiederum zu navigieren und zu sagen, wo ist denn das, wo war dann doch gleich die Mehrwertsteuerberechnung, wo ist denn, keine Ahnung, die Anlage von Kundendaten und da eine Suchmaschine drüber zu setzen, um so dann halt der Entropie wieder Herr zu werden. Und das funktioniert heute eigentlich auch schon ziemlich gut. Gerade solche Anwendungsfälle wie Nachdokumentation jetzt sind heute mit den aktuellen Modellen schon möglich und liefern nun direkten Mehrwert. Und ähnlich geht es natürlich halt auch, wenn ich meine Palmlibs durchsuchen will, wenn ich die indiziert habe. Da ist schon relativ viel möglich, genau.
Und wenn du das jetzt so siehst, Marc, ihr sagt, ihr nutzt es viel. Du hast auch im Vorgespräch gesagt, du nutzt KI quasi täglich. Wir hatten ja die ketzerische Frage gestellt. Fühlst du dich in Sorge? Wirst du ersetzt, du selbst? Oder wie siehst du das Verhältnis vom Nutzer zur echten KI und zum Benutzen der KI?
Genau, so um das ein bisschen einzuführen. Also ich bin weniger der Anwendungsentwickler, der jetzt irgendwelche Business-Logiken runterschreibt. Was wir halt sehr viel machen, sind sehr systemnahe Entwicklungen, nennen wir manchmal auch Glue-Code, wo wir dann ein System mit dem anderen verbinden, irgendwie einen Parser bauen, um irgendwelche GCLs zu reparieren oder, keine Ahnung, aktuell relativ viel mit modernen Build-Pipelines, wo man immer wieder kleine Skripte braucht. Und für genau diese Tätigkeiten, wo wir kleine Skripte brauchen, ist eigentlich KI doch, gehört dann schon zu unserem Standardrepertoire, damit wir dann bei den vielen verschiedenen Programmiersprachen, die da auftauchen, das eine ist halt ein Rex, das andere ist ein Shell, dann braucht man wieder ein YAML-File, morgen ist es XML und CLIST haben wir auch noch irgendwo. GCL darf es auch manchmal sein. Also bei dieser Entropie dann einfach kann KI wahnsinnig helfen, in jeder Sprache jetzt die passende Syntax zu treffen. Und da sehe ich halt schon, dass die Arbeit in solchen Bereichen dann massiv schneller von der Hand geht. Also ich bin viel schneller in der Lage, dann ich muss mich nicht mehr mit der Syntax der Sprache und mit den Besonderheiten der Sprache auseinandersetzen, sondern mit der Idee, die dahinter steckt. Also wenn ich beispielsweise über irgendwelche Dateien iterieren will, komme ich halt in meiner Rolle als Entwickler, komme ich auf die Idee, ich würde gerne über Dateien iterieren. Und die Programmierarbeit, das dann zu tun und was auch immer ich da jetzt für Programmiersprache vor mir habe, das macht dann halt die KI ganz gern für mich und ohne zu murren und 24x7. Ja, ganz wunderbar. Insofern, ich sehe schon, dass große Teile dessen, was früher die Arbeit ausgemacht hat, halt schneller gehen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Person, der Entwickler oder der Operator halt ersetzt werden kann, aber dass große Teile seiner Arbeit halt leichter von der Hand gehen, man dadurch vielleicht mit weniger Händen mehr schaffen kann.
Gott sei Dank.
Ja, was ja absolut notwendig ist, weil wir immer von allen hören, dass wir viel zu wenig Nachwuchs haben, ist es ja dann auch durchaus was, wo man keine Angst davor haben muss, sondern eher sagen muss, gut, das hilft dann eben auch, dass genau das, dass Unternehmen auch noch gewisse Teile ihrer Anwendungslandschaft eben individuell programmieren und nicht nur darauf angewiesen sind, Kauflösungen zu implementieren. Aber Integration, wie du es eben auch gesagt hast, Marc, und Integrationskompetenz wird dann auch natürlich nochmal gefragter und das sind ja dann auch eher anspruchsvolle Aufgaben.
Ja, durchaus. Also die Aufgaben, die letztlich bei uns übrig bleiben, sind dann halt die, meine Tendenz früher als etwas höherwertigere Aufgaben, so Systemarchitektur oder wo man größeren Kontext braucht. Diese Aufgaben, wo man halt blind, sage ich mal, Buchstaben auf eine Tastatur eintippt, das fällt halt weg. Ich weiß nicht, ob wir da zu den Risiken schon kommen wollen, aber im Prinzip besteht da natürlich auch die Gefahr, dass solche Aufgaben, die man früher gerne einem Auszubildenden gegeben hat oder einem Berufsanfänger, da einfach mal eine bestimmte Funktion auszukodieren. Also man selbst hat entschieden, es braucht diese Funktion und es muss das rein und muss das raus. Da hat man das ja früher gerne einem Berufseinsteiger gegeben, gesagt, so komm, programmier die mal aus, dann lernst du die Programmiersprache kennen und den Compiler und die ganze Umgebung. Das sind halt Aufgaben, die tatsächlich, wo ich Sorge habe, dass die in Zukunft halt ausschließlich durch die KI gemacht werden und diese Berufsanfänger oder diese Einsteiger dann gar nicht mehr die Zeit bekommen oder die Probleme bekommen, an denen sie sich abarbeiten können, um dann halt dieses Grundhandwerkszeug zu lernen, was aber bitter notwendig ist, denn natürlich können wir dem, was der KI da produziert, halt nicht immer zu 100% glauben. Da muss auch noch mal einer drüber gucken, der halt versteht, was wirklich gemeint ist. Und dadurch setzt das schon ein bisschen mehr Wissen voraus, als einfach nur das halt nur zu copy and pasten oder so.
Und ich fand spannend, Marc, du hast ja gesagt, da weiß man, dass man über dieses Ding iterieren muss. Ja? Das sind ja schon ganz viele informatische Grundgedanken. Also ich kann mir das jetzt gar nicht mehr vorstellen. Wusste man das noch, als man noch in der Oberstufe war, dass man iterieren will? Also auch dieses vielleicht auch das Vokabular, um auch mit der KI zu sprechen. Ja? Das ist natürlich auch eins, das erlernt werden will, um überhaupt auszudrücken, was man da braucht. Siehst du das auch so? Also ich denke, gerade so Prompt-Engineering-mäßig, siehst du das, dass das einen großen Unterschied auch macht für dich?
Also ich habe halt das Gefühl, je genauer ich der KI erkläre, was ich will, desto besser sind die Ergebnisse. Und da hilft mir das halt natürlich, dass ich dann halt, keine Ahnung, Algorithmen nennen kann oder dass ich dann halt bestimmte Techniken ihm abverlange, die ich dann halt wiederum dann in der Vergangenheit irgendwann mal selber per Hand machen musste. Das ist halt schon so. Ich glaube total, dass das hilft. Und dass das Bewusstsein dafür, dass das wichtig ist für bestimmte Dinge, das lernt man, glaube ich, auch nur auf die harte Tour, indem man relativ lang an Problemen sitzt und versucht, die selber zu lösen und irgendwann auf die Idee kommt, hey, hier hast du dich ja völlig mit der Datenstruktur vertan. Eine Hashmap wäre viel schneller gewesen als eine verkettete Liste. Das muss man halt irgendwie selber mal gelernt haben. Da sehe ich durchaus eine Gefahr, dass dieses Grundwissen dann halt irgendwie nicht mehr nicht mehr erlernt wird, richtig. Ja. Total.
Bedeutet auch, dass wahrscheinlich mehr Kompetenz, also dass sich auch in der Informatiker-Ausbildung vielleicht oder eben auch, wenn man Azubis Anwendungsentwicklung ausbildet, ein stärkerer Fokus auch auf Methodik gelegt werden muss, oder? Und dann eben vielleicht tatsächlich eher für die tatsächliche Umsetzung dann KI zum Einsatz kommt. Aber noch wichtiger ist eben, wie er sagt, sehe ich 100% genauso, dass man weiß, wie man promptet, damit man halbwegs was Valides bekommt, damit man das bewerten kann und dass man eben auch sich zum Thema, das sind wir fast schon wieder bei dem Thema, wenn ich komme ja eher aus der Anwendungsentwicklung, Architektur, wo wir ja auch, Tobi, wenn du dich erinnerst, auf dem Train the Boss Event Ende Januar war ja auch ein Thema, dass viele Kunden geklagt haben, dass es diese Enterprise-Architekten, dass die ein bisschen verloren gingen in manchen Firmen einige Jahre und man das jetzt auch quasi eher ein Stück weit bereut oder merkt, dass das gar nicht gut ist, wenn man keine Menschen mehr hat, die eben auch mit einem gesamtheitlichen Überblick auch hat. Und ich glaube, das geht's hier, ja, das ist hier auch so ein wichtiger Aspekt. Und diesen Überblick habe ich halt auch nur, wenn ich mal tief in das eigentliche Doing drin war. Und wie der Marc auch gesagt hat, das kann ich nachvollziehen, dass das eine Herausforderung ist, Leuten, jungen Leuten dieses Übungs- und Lernumfeld eben auch zu geben, dass man in jeder Branche braucht, das ist jetzt in der IT auch nicht so einzigartig im Vergleich zu anderen Branchen. Da gab es schon vorher Industrialisierung und Automatisierung und wir müssen das, glaube ich, auch noch lernen, das sinnvoll in unsere Weiterbildungs- und Ausbildungskonzepte umzusetzen. Aber da können wir ja ein bisschen spickeln. Es gibt ja andere Branchen, die haben das schon mehrmals gemacht.
Ja, und ich denke, Heidi, es ist schon auch spannend, wie du das sagst. Gell? Natürlich, wir müssen den, und ich glaube, das ist vielleicht, wenn man so will, sogar ein Unterschied zum Schreiner. Ich meine, der konnte halt nicht einfach sich eine CNC-Maschine dahinstellen, der Azubi. Ja, der musste dann, da konnte der Schreinermeister sagen, du kriegst die CNC-Maschine nicht, und dann durfte er nicht. Gell? Wohingegen natürlich unsere Azubis von heute, die Versuchung ist ja auf dem Smartphone. Ja, also es ist ja quasi die Leichtigkeit, mit der sie auch, ich will nicht sagen betrügen, aber sich ihr Leben sehr viel leichter machen können, ist natürlich massiv einfacher und höher als vielleicht bei einem, der Handwerk betreibt, der Spezialwerkzeuge und sowas braucht, der Technologien quasi am Meister erlernt, wohingegen wir natürlich vieles im Internet haben. Wobei auch da denke ich immer, wenn manche Freunde sagen, ja, ich habe das gemacht, weil ich habe das in YouTube gesehen, sieht dann auch meistens nachher so aus, wenn man handwerklich nicht so super begabt war. Ja, aber das sind natürlich schon, da ist die Virtualität natürlich einfach vielleicht auch unser Feind, der uns zwingt, das manchmal schwieriger zu machen, den Leuten zu sagen, jetzt musst du aber wirklich nochmal mit der Hand am Arm hier was kodieren, ja, und wir sperren dir das Handy weg.
Ja, und ich glaube, da ist halt auch wichtig, wahrscheinlich kann man das nicht, also nur bedingt erzwingen, also indem man das Handy wegsperrt, wie gesagt, das kann dann auch, ich denke schon, der Anspruch müsste sein, jungen Leuten das auch zu vermitteln, dass es durchaus manchmal auch Sinn macht, in der Ausbildung oder wenn ich mich in den fachlichen Kontext einarbeite, gewisse Zähigkeit eben auch braucht, damit man wirklich die Essenz von dem, um was es eigentlich geht, auch gelernt hat. Und dann kann man sich später leichter machen und vielleicht auch mal den einen oder anderen, die einen oder anderen Hilfestellungen nehmen. Aber wenn ich gar nicht mehr weiß, wie ich es ohne solche Hilfsmittel mache, dann bin ich natürlich auch massiv abhängig von denen. Ja,
ja, ich persönlich sehe mich da halt also ein bisschen als Teil des Problems, als Teil der Lösung, weil so oft kommen mir gute Ideen, wo ich jemanden eigentlich mal 2-3 Stunden lang eine Programmieraufgabe hinlegen könnte und dann ist das relativ schnell weggepromptet und ich habe das mal selber ausprobiert. Aber ich glaube, da müssen dann halt Leute, die in solchen Positionen sind, wie jetzt ich, dass sie halt junge Leute ausbilden, dann auch ein bisschen überlegen, was ist jetzt ein Problem, was ich aus purer technischer Neugier jetzt einfach sofort gelöst haben will. Und was, oder kann das vielleicht noch kurz warten und dann gebe ich das jemandem anderes, dass er das mal mit der Hand am Arm lernt und sagt und danach halt dann als besserer Programmierer zurückkommt, der dann wieder wertvoller ist, wenn er dann KI einsetzt. Ja. Aber ja, da muss ich mich auch selbst disziplinieren, tatsächlich.
Wahrscheinlich ist das ein neuer wichtiger Punkt dann für IT-Entscheider oder Menschen, die eben so wie du da in einer verantwortungsvollen Position sind. Und du kannst ja ab und zu mal die Frage stellen, was Kosten dort auch für eine Rolle spielen, weil das geht mir halt auch immer durch den Kopf. Wir haben natürlich immer das Gefühl, klar, Zeit ist das eine, wie du gesagt hast, das geht sehr, sehr schnell, bekomme ich dort ein Ergebnis. Aber die andere Frage ist natürlich ja auch, was kostet es mich direkt, unmittelbar, Ja, da sind wir, glaube ich, bei KI noch oft sehr im Dunkeln, was wir da eigentlich für Kosten oder auch für Nebenwirkungen produzieren. Und auf der anderen Seite, was habe ich langfristig auch für Nachteile davon, weil ich dann eben keine Leute habe, die auch sich mal eben ausbilden lassen, dann geht eben auch was verloren. Ja, und ich glaube, so ein Stück weit diese Weitsichtigkeit so, oder Weitsichtigkeit und auch Tiefsichtigkeit vielleicht, ist gerade zum Thema Kosten, weil wir natürlich schon jetzt lange Zeit gewohnt waren, dass Energie und so weiter eigentlich gar nichts kostet. Und das hat sich ja jetzt schon ein bisschen geändert, wird sich vielleicht zukünftig noch mehr ändern. Und da braucht es dann, denke ich, auch einen anderen Zugang, um dann auch zu anderen Entscheidungen zu kommen.
Ja, gerade beim Thema Kosten und so. Also wir hatten ja vor ein paar Monaten das Release von DeepSeek, das ja für relativ viel Aufmerksamkeit gesorgt hat da in China. Weil die gemeint hätten, die hätten ein Modell von der Stärke von GPT-4 mit 6 Millionen Dollar trainiert, also 6 Millionen Dollar Kosten, und im Nachhinein ist das halt ein bisschen auseinandergefallen und dann tauchten hier Kosten auf und da kostenlose Grafikkarten und überall, und dann hat man dann doch gemerkt, das kann man gar nicht so machen. Ich glaube, der KI-Markt ist gerade so kompetitiv, dass da jeder erzählt, der hat das ganz toll, ganz billig, super grün, und bis dann irgendwann die Dunkelziffer dann kommt, also glaube ich noch eine Weile dauern, bis man irgendwann mal echte Zahlen sieht, aber ja.
Ja, und ich denke, dass natürlich die Kosten zum einen natürlich die des Erzeugens sind, ja, also quasi kann ich das machen, aber zum anderen natürlich auch die, das, was wir da erzeugen, wird ja milliardenfach nachher genutzt, ja, also unser Code. Und ich meine, da hast du natürlich eben gesagt, ihr schreibt vielleicht manchmal nur so Tools, die euch helfen, also selber Werkzeuge erstellen. Da ist es dann vielleicht noch nicht so schlimm, wie effizient die sind, wenn man die gar nicht jetzt so in einem hochskalierten Umfeld einsetzt. Aber wenn man natürlich denkt nachher, die Entwickler entwickeln ihren Fachcode ja auch damit und haben gar kein Gefühl mehr für Performance, weil sie gar nicht mehr wissen, dass, weiß ich jetzt nicht, was wir da hernehmen. Ja? Also wenn man eine Linked-List durchgeht und will irgendwie was entfernen, dass es eben imperformanter ist, immer ein If-Then-Else da abzufragen, anstatt quasi in die Schleife integriert einfach festzustellen mit einer einfachen Prüfung, dass man nicht Sonderfälle immer konstruiert im Code. Ja? Und wenn man das natürlich nicht weiß und lässt sich halt Code geben, der dann vielleicht auf den ersten Blick gut aussieht, hoffentlich dann auch einigermaßen korrekt ist, aber wahrscheinlich super unperformant, ja? Das ist natürlich dann auch ein spannender Punkt, dass wir nicht nur auf die Erzeugung des Artefakts gucken müssen, sondern auch nachher auf die Nutzung. Ja? Dass das, was wir da erzeugen können, vielleicht einfach zu erzeugen war, aber langfristig vielleicht zu größeren Kosten führt. Ich denke, das ist auch vielleicht noch ein wichtiger Punkt, den man da berücksichtigen muss.
Ja, ich denke, das sind alles Herausforderungen, wo jetzt ein, sag ich mal, erfahrener Programmierer in Anführungsstrichen der alten Schule dann natürlich nochmal den Unterschied machen kann, weil der weiß dann halt sowas. Daher denke ich, dass Leute mit guter Programmiererfahrung, gutem Programmier-Background aus diesem System halt massivsten Mehrwert ziehen. Und die Leute, die Programmiererfahrung noch nicht genossen haben, die laufen halt Gefahr, hier blindlings irgendwie hinterher zu laufen, weil es ja auch beim anderen funktioniert. Das ist so ein bisschen die Herausforderung.
Ja. Mhm. Aber bedeutet das nicht auch für uns jetzt in der Softwareentwicklung? Klar, du sagst, Marc, du bist ein bisschen systemnah unterwegs, aber was mir gerade so durch den Kopf geht, wenn wir drüber reden, vielleicht ist es ja so, dass zukünftig nicht mehr im Informatikstudium der Fokus liegt auf, ich muss viele Programmiersprachen können, sondern wir müssen dahin kommen, den Leuten nochmal mehr zu vermitteln, für was setze ich welches Werkzeug, sprich Programmiersprache, letztendlich ein, also und mit welchem Art von Algorithmus löse ich welches Problem. Also einfach eine Abstraktionsebene, oder?
Das ganze Kenntnis über Syntax werden, glaube ich, in den Hintergrund rücken. Also Algorithmen und Datenstrukturen und so rücken nach vorn und Architektur und das Syntax. Also wir hatten ja noch Java-Übungen damals, da wurde dann gezählt, ob alle geöffneten, geschweiften Klammern halt auch wieder geschlossen werden und so Blödsinn. Das ist halt, das ist vorbei.
Und ich denke, da hat man natürlich aber auch ja den interessanten Aspekt, dass man in dem Moment natürlich, wenn man Werkzeuge hat, die das für einen tun, die Eigenverantwortung ja auch schwindet. Ja, sie hatten eben das Beispiel, und da würde ich mich als Paradebeispiel nehmen. Ich nehme das zwar trotzdem auf meine Kappe, aber ich verlasse mich auch sehr stark auf Rechtschreibüberprüfung. Ja? War schon immer sehr schlecht in Rechtschreibung. Darf ich allerdings, würde ich sagen, nicht auf Legasthenie schieben, sondern eher auf Faulheit. Und das war mit mir mit Sicherheit schon immer so. Und ich stehe aber dazu, ich würde das auch immer zugeben, auch wenn mein Kollege Marcel Abreiter hat immer gesagt, deine E-Mails, das ist immer ein Wahnsinn. Gell? Da muss er immer erstmal eine halbe Stunde redigieren, bevor er die überhaupt lesen will. Und das ist natürlich aber wichtig zu sagen, wenn man natürlich sich so sehr drauf verlässt und dann kommt es zum Fehler. Ja, auch dann, das muss man ja auch können und das ist ja auch eine Attitüdenhaltung dazu sagen, dann ownt man diesen Fehler trotzdem, ja, auch wenn das Werkzeug versagt hat, weil man hat das Werkzeug ja benutzt. Ja, und ich glaube, das ist auch spannend in dem, was du gerade sagst, Heidi, dass wir natürlich da auch aufpassen müssen, dass wir diese Eigenverantwortung für unsere Arbeit nicht verlieren. Ja, sondern immer sagen, na gut, hat halt die KI verbockt. Ja, haben wir ja gar nichts mit zu tun, aber wir nutzen das Werkzeug oder der Azubi nutzt das Werkzeug und am Ende ist es auch sein Fehler. Ja, also wenn Rechtschreibfehler in der Bachelor-Thesis sind, ist das nicht der Fehler von Microsoft oder was auch immer mal benutzt, ja, sondern ist dann halt der eigene. Und da muss man sich natürlich bewusst sein.
Ja, das ist, denke ich, eine Kompetenz, die man nochmal neu jetzt durch den ganzen KI-Boom sich bewusst machen muss und eben auch dann in der entsprechenden Ausbildung vermitteln, würde ich absolut so sehen, weil sonst wird es irgendwann sehr abstrakt. Und Verantwortlichkeit ist, denke ich, gerade auch für junge Leute was Wichtiges.
Ja, deswegen finde ich es halt gut, wenn man halt im Wording die KI immer schön als Assistent bezeichnet, der mir zuarbeitet und am Ende bin ich, er ist so schön accountable für das, was dort abgeliefert wird. Ob ich jetzt getippt habe oder mein guter Freund Chat, völlig egal. Ich bin der hier am Ende dann dafür ja, haftet, in Anführungsstrichen. Und dieses Mindset, ich glaube, das ist nach wie vor aufrechtzuerhalten. Das ist wichtig.
Was halt auch eine Challenge ist, finde ich, mir geht es manchmal selber so, weil diese KIs jetzt gerade, wenn man so eine interaktive KI wie jetzt zum Beispiel ein Chat-GPT nutzt, natürlich schon sehr selbstbewusst einfach einem einen die Antworten hinknallt. Und wenn man dann aber sagt, hey, das ist ja völlig falsch, auch genauso selbstbewusst sagt, ah ja, war falsch, hier ist die richtige Antwort. Was auch nicht unbedingt dann die richtige Antwort ist, in Anführungszeichen, falls es die denn da gäbe in der Fragestellung. Das ist schon auch nochmal eine Herausforderung, finde ich. Das macht eben was aus, ob du sehr überzeugend und selbstbewusst so eine Lösung präsentiert bekommst von so einer KI. Da würde ich mir eben manchmal wünschen, weil das wäre ja rein technisch möglich, dass die KI, gerade diese interaktiven KIs, ein Stück weit vorsichtiger und nicht ganz so selbstbewusst dem Nutzer die Antworten präsentiert. Also da hätte man schon einen Hebel, finde ich. Je nachdem, wie man die eben trainiert. Ja, also.
Ja, wir sagen den KI ja gerne in den Prompts, du bist ein super Experte auf deinem Fach, bitte gib mir die Antworten. Sei super Experte, zweifelt nicht. Ne? Der sagt, ist so.
Gerne.
Ja. Nee, sehr gut.
Ja, es ist schon spannend und ich denke, ja, also es ist wie so oft, ja, Heidi sagt das ja immer, der Faktor Mensch, ja, den darf man hier natürlich auch nicht unterschätzen, auch was unsere Ausbildung braucht, Marc, du hast es eben gesagt, ich denke, das dürfen wir in den Markt gerne zurückgeben, ohne Azubis keine Meister und auch wenn man heute vielleicht als Unternehmen sagt, als Verantwortlicher, oh super, da können wir ganz viel Geld sparen. Man mag noch an die Zukunft des Unternehmens denken. Das ist hoffentlich wichtig, ja, dass man auch in 20, 30 Jahren natürlich neue Meister braucht, wenn man seine jetzigen in Rente geschickt hat. Und ich glaube, das können wir dem Markt da auf jeden Fall mitgeben, die ja gerne nach schnellen, fixen Lösungen suchen, ja, wo es ja gut ist. Ich meine, Heidi, du hast gesagt am Anfang, wir werden weniger Menschen sein in Deutschland im Arbeitsmarkt in den nächsten 20 Jahren. Also müssen wir jede Performance mitnehmen. Aber wir dürfen natürlich das nicht auf Kosten der Substanz, in dem Fall der nächsten Generation, tun. Ja, und da muss man, denke ich, schon alle auch gut am Schlawittchen packen und sagen, bei deiner Ehre, das geht nicht jetzt, dass du dich jetzt hier optimierst für 10 Jahre und dann hast du gutes Leben, aber danach wird es dann halt eng.
Ja, und ich denke, genau die Mainframe-Kunden haben ja also diesen Fehler in Anführungszeichen vielleicht auch schon mal ein bisschen gemacht, ja. Warum sind die Codes nicht dokumentiert? Warum sind noch so viele alte Technologien verbaut? Warum gibt's keine Testabdeckung? Also wir haben ja schon jetzt ganz schön aktuell auch zu kämpfen mit Invests, die wir uns gespart haben oder meinten, die können wir uns sparen. Und da denke ich schon, würde ich absolut unterstreichen, Ausbildung weiter auszubilden, ist ein absolutes Muss und man muss, wie der Marc auch gesagt hat, man muss aufpassen, dass man da nicht in diese Falle tappt, dass man den jungen Leuten gar keine Chance mehr gibt, auch vernünftig die Dinge einzuüben. Ja.
Ich glaube, das ist wirklich, ja, ist wirklich eine Herausforderung. Ja. Da dürfen wir gespannt sein, wie wir das machen. Und gerade bei meinen Mainframe-Kunden sage ich ja oft, gibt es so eine amerikanische oder eine englische Comedian, ist es, die immer sagt, always make the same mistake twice, ja, dass wir das jetzt an der Stelle nicht wiederholen, sondern wirklich jetzt sagen, auch wenn die KI kriegen, ja, wir wollen trotzdem, dass sie fit sind und dass sie eben den der Sache Herr werden. Und ich denke, Marc, das hast du ja eben auch gesagt. Ja, also nochmal, jetzt haben wir viel über die Risiken gesprochen. Die Chance, die wir haben, ist ja, dass wir Werkzeuge finden, die uns helfen, den Mainframe zu retten, ja, und auch so ein bisschen zu demystifizieren, weil natürlich vieles von diesem Spezialwissen damit vielleicht zugänglicher wird. Ja, und ich glaube, das ist, ist ja der spannende Teil und das ist ja auch für die jungen Leute dann wieder gut.
Ja, total. Und das ist ja auch eine der Grundideen, die wir hatten, als wir uns mit dem ganzen KI-Thema genähert haben, zu sagen, hey, wie kann mir das helfen, unserer Firmenmission in Anführungsstrichen die Mainframes der Welt fit zu halten, das Bestehende zu bewahren, wie kann uns das da helfen? Und wir sehen da ganz fantastische Möglichkeiten und die Träume sind noch viel größer als die Realität heute, aber wenn das so halbwegs in die Richtung geht, glaube ich, dann wird sich niemand mehr ernsthaft in den 2-3 Jahren hinstellen können und sagen können, hey, wir verstehen den Code nicht mehr. Ja, weil da hat man dann genug Assistenzsysteme, um das Problem einzugrenzen. Das ist so die Hoffnung und auch die große Komplexität, die so ein jahrzehntelang gewachsener Mainframe mit sich bringt, die dann halt mit Assistenzsystemen wieder beherrschbar zu machen, ja, das macht die Plattform halt wesentlich attraktiver und hilft halt allen, das Bestehende zu bewahren und darauf aufzubauen, weil es gibt ja immer wieder tolle neue Spielzeuge, die für ZOS rauskommen, die man unbedingt einsetzen will. Ja, genau. Also wir sehen das sehr positiv, diesen Trend, ja.
Cool. Okay. Ja, dann mit Blick auf die Uhr, Zeit geht immer schnell vorbei, glaube ich, Tobi, biegen wir in die Endrunde ab, oder?
Absolut. Marc, du bist ja schon erfahren. Wir machen zum Schluss ja nochmal so eine Zusammenfassung. Was war uns wichtig? Was wollen wir noch mitgeben? Was haben wir auch Neues gelernt? Wir starten immer bei der Heidi. Ich mache das Mittelfeld und du darfst dann den krönenden Abschluss machen mit den letzten Gedanken des Podcasts. Also Heidi, was war für dich heute wichtig?
Also für mich war wichtig nochmal, das kam für mich jetzt in unserer Diskussion nochmal sehr schön raus, dass wir trotz aller Geschwindigkeit, die natürlich die KI jetzt auch mitbringt in unsere ganze Branche, alles geht noch schneller, der Marc hat auch ja gesagt, dann kann man, habe ich noch schneller eine Antwort, wenn ich das schnell in die KI reingebe und mir und auch gut im Prompting bin, muss ich es nicht von jemandem machen lassen. Und auf der anderen Seite, denke ich, ist es sehr wichtig, auch besonnen zu bleiben, gerade eben auf Entscheiderebene oder auch auf, ja, wenn ich Ausbilder bin und so weiter, um wirklich die Dinge nicht nur schnell umzusetzen, sondern auch so, dass es insgesamt werthaltig ist. Also so diese Mischung aus einerseits viel Beschleunigung und andererseits, ich brauche auch diesen Abstand, um eben auch mehr über diese Meta-Auswirkungen tatsächlich ein bisschen reflektierter Gedanken zu machen und dann auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Finde ich sehr spannend, macht, glaube ich, den Job in der IT ja interessanter. Auf jeden Fall, finde ich. Tobi, bei dir.
Ja, ich glaube, mich hat dieser Gedanke der Eigenverantwortung nochmal so ein bisschen gepiekst heute. Ja, da hatten wir ja schon auch einen Punkt einfach, dass man natürlich, indem man so einen Assistent hat, der aber sehr kompetent wirkt, man vielleicht versucht sein kann zu sagen, ja, ich habe ja eigentlich alles richtig gemacht, der Assistent hat es verbockt. Ja, und das ist natürlich schon auch ein spannender Punkt, mit dem wir auch menschlich in einer Gesellschaft, die mit Fehlern ja so ihre Schwierigkeiten hat, wo immer weniger Fehler auch zugegeben werden können, dass wir da wieder ein bisschen mehr auch an die Soft Skills, hat man das ja früher immer genannt, ich weiß gar nicht, den Begriff habe ich schon ganz lange nicht mehr gehört, aber als ich angefangen habe zu arbeiten, heißt es immer, wir müssen in die Soft Skills investieren, dass wir auch das wieder können, ja, und dass es auch auf der anderen Seite gesellschaftlich wieder okay ist, dass die Leute Verantwortung übernehmen und nicht das Gefühl haben, sie werden dann sofort gegrillt, das ist dann auch immer schlecht. Ja, das fand ich einen interessanten Gedanken. Marc, wie ist es bei dir? Was willst du uns noch mitgeben?
Genau, ich will einfach den Punkt nochmal machen, dass ich durchaus davon überzeugt bin, dass KI uns hier helfen kann in sehr vielen Herausforderungen, die wir jetzt seit Jahren auf der Mainframe, in der Mainframe-Welt besprechen, sei es in unserem Mainframe-Roundtable oder auf irgendwelchen Konferenzen, Nachwuchs und das System wird nicht mehr beherrschbar und so weiter. Da denke ich, da sind jetzt tolle Möglichkeiten am Horizont, die uns helfen können, das Ganze wieder einzufangen und wieder beherrschbar zu machen. Und darauf freue ich mich sehr. Und einen Punkt möchte ich noch machen, dass ich auch glaube, weil wir reden gerade von Programmierern und Entwicklern sehr, sehr viel in diesem KI-Umfeld. Und ich denke, dass vor allem auch Systemadministratoren oder Operatoren, die halt sehr viele verschiedene Programmiersprachen beherrschen müssen, sehr viele verschiedene Technologien beherrschen müssen, hier nochmal einen Assistenten an die Seite bekommen, der sagt, hey, so war das in Python, so war das in JavaScript und so geht es jetzt im YAML und so geht es in GCL. Ich glaube, ich sehe dem Trend sehr positiv entgegen. Ja, trotz der Dinge, die wir berücksichtigen müssen, wie schon besprochen.
Ja, das sind ja durchaus auch Dinge, wenn man es so bewusst hat, die dann auch zu meistern sind. Vielen Dank euch beiden. Fand es wieder sehr inspirierend und spannend. Ich hoffe natürlich unsere Zuhörer ebenso, die uns ja nach wie vor fleißig folgen. Ihr könnt uns natürlich auch weiter eure Vorschläge schicken, per LinkedIn, per E-Mail an den Tobi und mich. Die Infos gibt es ja über unseren Kanal auch entsprechend. Und empfehlt uns weiter, hört uns weiter zu und wir freuen uns schon, wenn wir uns wiedersehen. Von daher vielen Dank, Marc und Tobi und allen und euch einen wunderbaren Tag.
Tschüss. Tschüss.
Mainframe. What the heck? Der Enterprise Transformation Podcast mit Heidi Schmidt von PKS, Tobias Leicher von IBM und immer wieder spannenden, wechselnden Gästen aus der Mainframe-Community.